Ja, guten Morgen, auch ich grüße euch an diesem Ostersonntag herzlich mit dem klassischen Ostergruß. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich möchte heute Morgen gerne ein paar Gedanken mit euch teilen und euch mit hineinnehmen in das Geschehen vor mehr als 2000 Jahren am Ostermorgen, so wie es uns vom Evangelisten Markus im Neuen Testament überliefert ist. Ich lese den Text aus Markus 16 ab Vers 1. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Tag der Woche zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander: Wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er ist nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft. Denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Es ist noch nicht einmal 48 Stunden her, dass Jesus auf Befehl des römischen Statthalters von Jerusalem gekreuzigt wurde. Nach 6 Stunden qualvollen Leidens, und das ist tatsächlich erstaunlich kurz, starb er nachmittags um 15 Uhr am Freitag und wurde dann in aller Eile vom Kreuz abgenommen, notdürftig für die Bestattung vorbereitet und ins Grab gelegt. Der anbrechende Sabbat erlaubte es nicht, die Salbung gründlich vorzunehmen. Und nun schreibt Markus in Vers 1: Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Diese Salbung, die sie nicht mehr hatten durchführen können, die wollen sie jetzt am frühen Sonntagmorgen, nachdem der Sabbat zu Ende ist, durchführen. Und in Vers 2: Und sie kommen sehr früh am ersten Tag der Woche zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Markus berichtet, dass die Frauen sehr früh am Sonntag zur Gruft gekommen sind. Im griechischen Text steht hier Anna Thailantos. Das heißt wörtlich, nachdem die Sonne aufgegangen war. Und das irritiert, wenn wir den Text lesen, denn es scheint so gar nicht zu dem ganz früh zu passen, von dem Markus hier spricht, außer vielleicht für ein paar Teenager, die gewohnt sind, erst kurz vor dem Mittagessen aufzustehen. Aber diese Diskrepanz zwischen dem sehr früh und als die Sonne aufgegangen war, die löst sich recht schnell auf, wenn man bedenkt, dass Anna Thailantos eigentlich nicht mit aufgehen zu übersetzen ist, sondern genauer mit wieder ansteigen. Denn nach hebräischem Verständnis beginnt der Morgen mit Mitternacht. Der Morgen beginnt mit Mitternacht. Und so wird deutlich, die Frauen verlieren keine Zeit. Sie gehen los, noch ehe die Sonne aufgeht, und kommen beim ersten Morgenlicht zum Grab. Und zu dieser Zeit ist Jesus schon auferstanden. Gott verliert keine Zeit. Er lässt seinen Sohn keine Minute länger im Grab als erforderlich. Markus schildert weiter in Vers 3. Und sie sprachen zueinander: Wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Auf dem Weg da fällt ihnen ein, dass da ja noch der Stein vor dem Grab liegt. Daran haben sie nicht gedacht. Normalerweise, ich hatte es gesagt, wird der Leichnam gründlich einbalsamiert, das Grab wird verschlossen und danach nicht mehr geöffnet. Aber das war ihnen ja wegen des Anbrechens des Sabbats nicht möglich. Die Frauen machen sich zu Recht Gedanken über den schweren Stein. Markus spricht davon, dass er sehr groß war, in Vers 4. Aber es war ja nicht nur der Stein vor dem Eingang zur Gruft, der die Frauen beschäftigte. Viel, viel schwerer wog der Stein, der zentnerschwer auf ihren Seelen lag. Aber was waren die letzten Monate schön gewesen? Plötzlich war in dieser Welt, in der Frauen zu den Randgruppen der Gesellschaft gehörten, da war einer aufgetaucht, der sich ihrer angenommen hat und bei dem sie sich wertgeschätzt wussten. Dieser Rabbi, der erzählte nicht nur wunderbare Dinge von Gott und vollbrachte Wunder und Zeichen, das hatte eher die Männer beeindruckt, sondern bei ihm hatten sie vielmehr erlebt, dass sie bedingungslos angenommen und geliebt sind. Dieser Rabbi hat sie nicht als Menschen zweiter Klasse behandelt, sondern hat ihnen Achtung und Respekt entgegengebracht. Einige von ihnen hat er geheilt. Von einer sogar Dämonen ausgetrieben. Er hat ihnen Selbstwert zugesprochen, er hat ihnen Hoffnung gegeben und er hat ihnen Zuversicht vermittelt. Und nun? All das war in kürzester Zeit, in wenigen Tagen zerstört. Zerstört von denen, die sich im Glauben ganz besonders hervortaten, die sich Gott besonders nahe fühlten, die in ihren Herzen aber unglaublich weit von ihm entfernt waren und es nicht zuließen, dass er ihnen nahe kommt. Nein, Jesus war nicht daran schuld. Er hat nichts falsch gemacht, nein. Er war einfach das Opfer böser Intrigen geworden, Intrigen alter, verblendeter Männer. Und was den Frauen nun bleibt auf diesem Weg zum Grab, das ist die Trauer, ist der Schmerz. Und dieser Schmerz, der liegt schwer wie eine Steinplatte auf ihrem Herzen, auf ihrer Seele. Wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Fragen sie sich, als sie zum Grab gehen. Und wer den Stein von der Seele? Der Blick der Frauen, so lesen wir, ist auf den Boden gerichtet. Es ist natürlich nicht leicht, im ersten Morgenlicht den Weg zu finden. Aber es sind auch die Trauer. Und es ist auch der Schmerz, der ihre Blickrichtung nach unten bestimmt. Doch als sie dann schließlich beim Grab ankommen, da heben sie den Blick. Da müssen sie ja den Blick heben. Und dann sehen sie Erstaunliches. Lesen wir Vers 4. Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Dieser Stein, der sie so sehr beschäftigt hatte, der war bereits von der Öffnung weggerollt worden. Und zwar ohne, dass sie etwas dazu getan hätten. Natürlich waren sie gedankenlos, als sie alleine losgegangen sind. Und von den Männern war auch nichts zu sehen, die hätten helfen können. Aber es war überhaupt nicht erforderlich, an diesen Stein zu denken. Das Problem hatte sich ganz ohne ihr eigenes Zutun gelöst. Und von den Wachen, von denen Matthäus berichtet, war schon nichts mehr zu sehen, die waren schon weg. Und so setzen sie verwundert ihren Weg fort und betreten diese Gruft. Es war ja eine Grabhöhle. Sie betreten diese Gruft. Vers 5. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Sie treten also in diese Gruft ein, vorsichtig sicherlich, und nehmen eine Gestalt wahr, die sie als einen jungen Mann erkennen. Er sitzt zur Rechten der Stelle, wo sie den Leichnam abgelegt haben. Sie sind ja noch am Freitag mitgegangen, haben geschaut, wo das Grab ist, haben gewusst, wo der Leichnam hingelegt wurde. Und an dieser Stelle, wo dieser Leichnam abgelegt wurde, da treten sie nun hin. Und da merken wir, da sind die Berichte der Evangelien etwas unterschiedlich. Hier bei Markus heißt es, da sitzt dieser eine junge Mann. Matthäus identifiziert ihn als Engel. Lukas spricht von zwei Engeln. Ja, und allein diese scheinbare Diskrepanz zwischen den Evangelien hat manche Ausleger dazu bewogen zu glauben, dass hier Widersprüche vorliegen. Aber da möchte ich Ihnen und euch einen schönen Text von Gotthold Ephraim Lessing nicht vorenthalten, der sich genau mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Wie viele Engel waren es denn nun wirklich? Lügen uns die biblischen Berichte hier nicht etwas vor? Und das möchte ich Ihnen gerne zitieren. Lessing schreibt in seiner kraftvollen Sprache dazu: Kalte Widerspruchsglauber, seht ihr denn nicht, dass die Evangelisten die Engel nicht zählen? Das ganze Grab, die ganze Gegend um das Grab ist unsichtbar umgeben von Engeln. Da waren nicht nur zwei Engel gleich einem Paar Wachtposten, das vor der Behausung des abmarschierten Generals zurückgelassen wurde, sondern da waren derer Millionen. Es erschien nicht immer der eine und dann derselbe wieder, sondern bald der eine, bald jener, bald an dieser Stelle, bald an einer anderen, bald allein, bald in Gesellschaft und bald sagten sie dies und bald sagten sie jenes. In der Weihnachtsgeschichte begegnen uns auch Engel. Und da lesen wir tatsächlich von einer Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott loben angesichts der Menschwerdung Jesu Christi. Sollte es hier anders sein? Sollte Gott bei der Auferstehung seines Sohnes tatsächlich sparsamer sein als an Weihnachten? Wir wissen es nicht. Aber ich glaube, es ist nachvollziehbar, wenn die Engel hier so unterschiedlich berichten, dass wir durchaus annehmen können, dass alles so wahr ist. Diese Engel treten im Neuen Testament selten in Erscheinung. Und immer nur dann, wenn etwas Besonderes geschieht. Wie gesagt, in der Weihnachtsgeschichte hören wir viel von ihnen. Nun hier am Grab auch bei der Auferstehung. Da kündigt sich etwas Besonderes an, etwas Außergewöhnliches. Die Frauen aber ahnen davon noch nichts. Zumindest nicht in diesem Moment. Sie sind vielmehr entsetzt, lesen wir. Sie sind entsetzt von dem, was sie sehen. Oder besser, was sie nicht sehen. Wenn man den Text liest, könnte man meinen, zunächst meinen, sie entsetzen sich über den Engel, über diesen jungen Mann, der da sitzt. Aber allein die Tatsache, dass er als junger Mann beschrieben wird von Markus, legt nahe, dass nicht er es ist, über den die Frauen sich entsetzen. Was die Frauen tatsächlich in helle Aufregung versetzt, ist der Blick in das leere Grab. Der Leichnam ist weg. Das ist es, worüber sie erschrecken. Und man könnte sagen, jetzt haben sie Jesus vollends aus den Augen verloren. Wir kennen das von Unglücksopfern. Also etwa, wenn ein Schiff gesunken ist oder wenn ein Flugzeug abgestürzt ist. Das ist für die Verwandten oftmals ganz schlimm, weil sie keinen Ort zum Trauern haben. Keinen Platz, an dem sie des Toten gedenken können oder an dem sie ihm, wenn auch als Leichnam, immerhin noch nah sein können. Der Evangelist Johannes berichtet davon, wie Maria um Fassung ringt und umherirrt und einen Mann, den sie für den Gärtner hält, fragt, ob er ihn weggenommen hat, den Leichnam, und wo er ihn hingelegt hat. Sie möchte ihn wiederhaben, sie möchte ihn wiederholen, zumindest den Leichnam. Aber selbst das scheint den Frauen jetzt auch noch verwehrt zu sein. Und mitten in dieses Entsetzen darüber, dass der Leichnam fehlt, spricht der Engel die Frauen an. In Vers 6. Er aber spricht zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Na, das ist leichter gesagt als getan. Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt haben. Leider kommt in dieser geglätteten deutschen Übersetzung des griechischen Grundtextes die Struktur dieses Textes nicht richtig schön rüber, nicht so stark zum Vorschein. Denn wörtlich übersetzt aus dem Griechischen sagt der Engel: Nicht erschreckt, Jesus sucht ihr, den Nazarener, den Gekreuzigten, auferstanden ist er, nicht hier ist er. Was im Deutschen tatsächlich holprig klingt, sind im Griechischen wuchtige, kurze, bestimmte Sätze, bei denen das Wichtigste am Anfang steht. Jesus sucht ihr. Auferstanden ist er. Nicht ist er hier. Und dabei weist er auf den leeren Grabtrog, in dem eigentlich der Leichnam liegen müsste. Und die Frauen, die verstehen die Welt nicht mehr. Also das gab es nun wirklich noch nie. Wenn irgendjemand an einem Grab anzutreffen ist, immer anzutreffen ist, zu jeder Tages- und Nachtzeit, dann ist es der Tote. Der geht nicht einfach weg. Der fehlt auch nicht einfach. Der dominikanische Mönch und Maler Fra Angelo hat diese Szene, von der wir hier sprechen, im Jahr 1442 an der Wand einer Klosterzelle abgebildet. Und Sie sehen jetzt gleich den Bildausschnitt. Sein Gemälde zeigt die entsetzten Frauen am Grab Jesu und an dessen Rand den Engel. Seine rechte Hand zeigt ins leere Grab. Nicht ist er hier. Seine linke weist in die Höhe. Auferstanden ist er. Und Maria, wir sehen sie vorne in der Mitte des Bildes. Maria steht das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Die Hand hat sie an die Stirn gelegt und sie scheint einer Ohnmacht nahe. Die eigentliche Botschaft des Bildes entfaltet sich aber, wenn man das ganze Bild betrachtet. Denn tatsächlich ist das, was wir hier sehen, nur ein Ausschnitt. Schauen wir uns das ganze Bild an. Wenn wir das ganze Bild betrachten, dann erkennen wir, dass während die Frauen noch starr vor Entsetzen sind, der Auferstandene selbst, der schon hinter ihnen steht, und er trägt in seinen Händen eine Fahne und einen Ölzweig, ein Palmzweig als Zeichen des Sieges über den Tod. Nein, werden Sie sagen, das steht so nicht im Markus-Evangelium und Sie haben recht. Aber von den anderen Evangelien her ist es durchaus richtig in der Aussage. Und genau darin steckt ja auch die Botschaft dieses Bildes. Würden die Frauen nur einen einzigen Schritt tun, würden sie sich umdrehen und die Blickrichtung ändern, dann würden sie die Wahrheit und würden die ganze Wirklichkeit erkennen, die sie umgibt. Und dann würden sie auch diese Freude erleben, die in der Botschaft des leeren Grabes steckt, nämlich dass da nicht nur ein Leichnam fehlt, sondern dass da ein Toter fehlt, der lebendig geworden ist. Ich denke manchmal, wie ähnlich wir diesen Frauen doch sind. Wir schauen immer nur in die eine Richtung. Wir suchen mit unseren Augen, mit den Sinnen und unserem Verstand genau das, was mit den Augen, mit den Sinnen und mit dem Verstand gar nicht zu erkennen und auch nicht zu erfassen ist. Aber es gibt eben doch eine Wirklichkeit, die sich nicht mit wissenschaftlichen Methoden überprüfen lässt. Und eigentlich wissen wir das auch. Antoine de Saint-Exupéry hat ein bekanntes Buch geschrieben, Sie werden es kennen, Der kleine Prinz. Und in diesem Buch lässt er den kleinen Prinzen eine wichtige Wahrheit aussprechen. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Diese Frauen müssten nur ihren Blickwinkel ändern. Sie müssten sich umdrehen und sie müssten beginnen, nach oben zu schauen. Aber sie drehen sich nicht um. Ihr Blick verhaftet an dem leeren Grab und sie suchen weiter nach dem, den sie eben gekannt haben, nämlich den Gekreuzigten. Den aber, genau jenen Menschen, der da hilflos am Kreuz hing, der gedemütigt war, den Toten, den suchen sie tatsächlich vergeblich. Den werden sie auch nicht mehr finden. Und der Engel? Der Engel verkündigt ihnen, dass Jesus auferstanden ist. Er ist nicht einfach nur weg. Er verkündigt, dass Jesus auferstanden ist und noch mehr. Er kündigt ihnen an, dass sie selber ihn sehen und er ihnen begegnen wird. Der Auferstandene wird selbst den Beweis seiner Auferstehung antreten. Er selbst wird sich ihnen zeigen. Wie geht es weiter in Vers 7? Der Engel sagt zu ihnen: Geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Der Auferstandene wird ihnen begegnen. Ihnen, aber nicht nur ihnen, sondern auch Petrus. Naja, Petrus, der wird besonders erwähnt, weil er diese Begegnung mit dem Auferstandenen ganz besonders nötig hat. Nicht um ein klärendes Wort zu sprechen, nein, weil er aufgebaut werden muss, weil er getröstet werden muss. War er doch, als er Jesus verraten hat, herausgerannt aus dem Hof des Hohepriesters und hat bitterlich geweint. Jesus begegnet ihm extra und als erstem Mann, so wie wir es in den Briefen des Paulus lesen, als ersten Mann. Dass Jesus auferstanden ist, das hat nicht nur für ihn selber Bedeutung. Vielmehr werden die, die zu ihm gehören, und das ist das Schöne an der Osterbotschaft, die werden einbezogen in dieses Geschehen und in dessen Wirkung. Sie bleiben nicht als Zuschauer am Rand, sondern sie werden als Mitspieler aufs Feld geholt. Wir wissen, ich hatte es erwähnt, dass der auferstandene Simon erschienen ist. Wir wissen, dass er den Jüngern noch am Abend in Jerusalem erschienen ist und eine Woche später, als Thomas dann auch dabei war, nochmals in Jerusalem erschienen ist. Jesus wollte, dass sie ihn bald sehen. Er wollte sie nicht auf die Folter spannen, nein, bald sollten sie ihn sehen. Und trotzdem lautet der Auftrag an die Frauen, zu den Jüngern zu gehen und zu verkündigen, dass sie ihn in Galiläa sehen werden. Sie sollten nach Galiläa gehen, weg von Jerusalem, weg vom Ort des Leides und des Todes, des Sterbens. Christus hatte seine Jünger nach Jerusalem geführt. Und manch einer hat schon geahnt, was da kommt. Und gesagt, naja, dann lasst uns nach Jerusalem ziehen und mit ihm sterben. Und Jesus selber hatte es ja oft genug angekündigt. Er hatte seine Jünger nach Jerusalem geführt und sie nicht und nicht alles Leid von ihnen ferngehalten. Jetzt aber führt er sie auch wieder zurück nach Galiläa, in die Heimat, dorthin, wo so viele Wunder geschehen sind, wo sie so Wunderbares gehört haben, die Gleichnisse, die Bergpredigt, dorthin, wo die Menschen seinen Worten geglaubt haben, ganz anders als in Jerusalem, dem Ort der harten theologischen Auseinandersetzung mit Pharisäern und Schriftgelehrten. Dort in Galiläa möchte er mit ihnen zusammen sein. Und er wird es sein, 40 Tage lang. Kommen wir zum letzten Vers dieses Abschnitts und damit zu einem Problem, das während der ganzen Kirchengeschichte bis heute heiß diskutiert wurde und diskutiert wird. Denn die ältesten und damit auch zuverlässigsten Handschriften des Markus-Evangeliums enden mit Vers 8 und enthalten die Verse 9 bis 10 nicht. Vers 8. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft. Denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Ich möchte hier nicht in die wissenschaftliche Diskussion einsteigen, ob die Verse 9 bis 16 tatsächlich zum ursprünglichen Evangelium gehörten oder nicht. Aber sollte das der Schluss sein, dann muss man sich doch fragen, dann stellt man sich automatisch die Frage, geht's noch? Geht's noch, möchte man da ausrufen? Was für ein Schluss ist das denn? Kann es sein, dass Markus sein Evangelium tatsächlich so abschließt? Sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich? In der deutschen Übersetzung liest sich der Text so, dass man annehmen muss, die Frauen seien voller Entsetzen und voller Angst vom Grab fortgerannt und hätten keinem Menschen etwas davon erzählt, was sie gerade gehört oder erlebt haben. Von den anderen Evangelien aber wissen wir, dass das so nicht stimmt. Also fragt man sich, warum steht es dann so da? Und wie so oft bringt auch hier wieder ein Blick in den griechischen Grundtext Licht ins Dunkel. An der Stelle, die Luther mit Zittern und Entsetzen übersetzt und die Elberfelder mit Zittern und Bestürzung, fast noch stärker, da steht im Griechischen Tromos kai Ekstasis. Tromos kai Ekstasis. Und wir hören schon, da steckt das Wort Ekstase drin. Das ist der Begriff, der mit Entsetzen oder Bestürzung übersetzt worden ist. Ekstase meint aber wörtlich nicht eine Bestürzung, sondern ein aus sich heraustreten. Ex histasei. Und wir kennen das. Ex, das heißt immer nach außen. Heraus. Aus sich heraustreten. Das heißt, sie verließen das Grab mit Zittern und sie waren völlig außer sich. Außer sich sein, das kann man aber nicht nur aus Schrecken und Angst. Außer sich sein, das kann man auch aus Freude. Denken wir nur an die Hysterie, die in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts England und die halbe Welt erfasst hat, als die Beatles unterwegs waren und getourt haben. Was für eine Hysterie, was für eine Ekstase bei denen, die in den ersten Reihen standen und ihre Idole sehen konnten. Warum waren sie in Ekstase? Weil sie sich fürchteten? Weil sie bestürzt waren? Nein, weil sie überwältigt waren. Weil sie voller Freude waren, aber einer Freude, die sie gar nicht mehr fassen konnten, die nach außen ging, die überschwappte. Und so auch bei diesen Frauen. Ja, sie zitterten, aber nicht vor Angst, sondern vor dieser inneren Erregung. Nun mag vielleicht der eine oder andere denken, naja, das ist ein sprachlicher Taschenspielertrick. Dass dem nicht so ist, zeigt ein Vergleich innerhalb des Evangeliums. Als der Gichtbrüchige, Markus berichtet davon in Kapitel 2, als der Gichtbrüchige geheilt sein Bett aufnimmt und wegträgt, da heißt es, sind die Leute außer sich. Sie sind fassungslos und es geht weiter und sie loben Gott, denn so etwas Herrliches haben sie noch nie gesehen. Die Leute sind außer sich. Sie sind in Ekstase, wie es wörtlich dort steht. Er verwendet genau denselben Begriff. Und Gleiches gilt für die Eltern, deren Tochter vom Tod auferweckt wird. Sie sind außer sich. Wieder das Wort Ekstase. Sie können es nicht fassen. Und auch sie sicherlich nicht aus Angst oder Bestürzung, sondern aus Freude. Fritz Rehnecker schreibt in der Wuppertaler Studienbibel, es ist die heilige Ehrfurcht, die den ergreift, der durch eine Tat Gottes dessen Nähe spürt. Und genau das ist es bei diesen Frauen. Es ist die heilige Ehrfurcht, die den ergreift, der durch eine Tat Gottes dessen Nähe spürt. Deshalb dieses Zittern und deshalb dieses Außer-sich-Sein. Und so merken wir, es besteht keinerlei Widerspruch zum Evangelium des Matthäus. Der schreibt nämlich, sie gingen vom Grab weg mit sehr großer Freude. Kein Widerspruch, sondern große Einigkeit unter den Evangelisten. Und wen wundert es dann noch, dass, wie Markus es hier schreibt, die Frauen förmlich vom Grab flohen? Sie fliegen dahin. Natürlich, bei so einer Botschaft. Bleibt noch einer, nämlich der scheinbare Widerspruch, dass sie niemand etwas sagten. Obwohl sie doch gerade den Auftrag erhalten hatten, zu den Jüngern zu gehen und ihnen zu berichten, was sie erlebt hatten. Und der Evangelist Lukas, der hält auch eindeutig fest, dass sie das getan haben. Dass sie zu den Jüngern gingen. Die haben ihnen zwar nicht geglaubt, aber sie sind hingegangen und haben berichtet. Wie können wir das miteinander vereinbaren? Auch hier ist die Antwort relativ einfach. Die Aussage, dass sie niemandem etwas sagten, bezieht sich auf die, die sie auf dem Weg getroffen haben. Denen haben sie nichts gesagt. Zum einen deshalb, weil sie natürlich aufgeregt waren. Zum anderen war es natürlich, vor allem zu diesem Zeitpunkt, noch nicht ungefährlich, öffentlich zu behaupten, dass der von der geistlichen Obrigkeit als Verbrecher hingerichtet worden war, jetzt von den Toten auferstanden sei. Das war nicht ungefährlich. Naja, und zum Dritten, sie hatten den Auftrag erhalten, es den Jüngern zu sagen. Der Missionsbefehl, sagt es aller Welt, der kam später. Wir lesen an keiner einzigen Stelle, dass zwischen Auferstehung und Pfingsten, und der Himmelfahrt, dass zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu irgendjemand zum Glauben gekommen wäre oder dass die Menschen evangelisiert hätten, die von der Auferstehung Kenntnis bekommen haben. Nein. Die Jünger sind die Ersten, die es erfahren sollen. Und deswegen laufen sie an denen vorbei und sagen denen nichts, die ihnen begegnen auf dem Weg zu den Jüngern. Auch hier kein Widerspruch. Die Botschaft der Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, ist bei allem unterschiedlichen Blickwinkel, den jeder so zum anderen einnimmt, ist übereinstimmend und ist klar. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und doch machen wir uns nichts vor. Diese Botschaft ist eine Zumutung für den Aufgeklärten, für den vernünftigen Menschen, wie so vieles, was die Bibel berichtet. Angefangen von der Schöpfung über die Sintflut bis zur Teilung des Roten Meeres. Dem, der glauben will, dem wird tatsächlich einiges abverlangt. Wäre es denn da nicht sinnvoller, müssen wir uns vielleicht auch heute fragen, uns in der Verkündigung darauf zu beschränken, was Jesus gelehrt hat? Ist seine Auferstehung wirklich so zentral, dass man an sie glauben muss? Oder anders gefragt, kann ich nicht auch ohne Auferstehungsglauben Christ sein? Um die Frage direkt zu beantworten, ja, die Auferstehung Jesu aus den Toten ist tatsächlich so zentral, dass ich an sie glauben muss, wenn ich Christ sein möchte. Paulus schreibt in seinem Brief an die Korinther in Kapitel 15, Vers 14, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, dann ist unsere Predigt inhaltslos, leer, inhaltslos aber auch euer Glaube. Die Botschaft und die Bedeutung der Auferstehung ist deshalb so zentral, weil sie eine Frage beantwortet, nämlich die Frage, wer Jesus wirklich ist. Gehen wir noch einmal zurück, erinnern wir uns noch einmal. Was war es noch, was die Ältesten, was die Schriftgelehrten und die Pharisäer, also die gesamte geistliche Elite, was sie unter dem Kreuz zueinander sagten? Sie sagten, er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt. Oder man kann auch übersetzen, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Nochmal. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Wenn er ist, was er vorgibt zu sein, dann muss sich Gott auch zu ihm stellen. So die durchaus berechtigte Argumentation der Schriftgelehrten. Und genau das und nichts anderes hat Gott in der Auferweckung Jesu auch getan. Er hat ihn als Sohn, als seinen Sohn bestätigt. Und damit alles, was Jesus gelehrt hat, was er über sich gesagt hat, was er über seinen Vater gesagt hat und auch was er über das ewige Leben gesagt oder behauptet hat. All das hat Gott durch die Auferstehung mit seinem göttlichen Siegel versehen. Ich bin ja nun auch als Standesbeamter tätig und Standesbeamten gehören wirklich zu den ganz genauen Personen und die wissen alle, eine Urkunde ist nur dann gültig, wenn sie ein Siegel trägt, und zwar das Siegel der zuständigen Behörde. Und genau das hat Gott mit und in dieser Auferstehung getan. Er hat sein Siegel auf die Urkunde gesetzt, die Jesus Christus als seinen Sohn ausweist. Ohne Auferstehung mag es einen Jesus von Nazareth geben, einen guten Menschen, einen hervorragenden Lehrer, einen machtvollen Propheten, einen großen Ethiker. Ohne Auferstehung mag es diesen Jesus geben, aber keinen Christus. Josef Ratzinger schreibt, im Ja oder Nein zur Auferstehung Jesu geht es nicht um ein einzelnes Ereignis neben anderen, sondern um die Gestalt Jesu als solche. Und dann schreibt er, ob Jesus nur war oder ob er ist, nämlich heute immer noch ist, das hängt an der Auferstehung. Der eine oder andere mag einwenden, ja, aber auch Lazarus und auch die Tochter des Jairus, die sind doch auch von den Toten zurückgekehrt. Ja, aber wie viel anders ist diese Auferstehung als die Auferstehung Jesu aus den Toten? Denn anders als Jesus wurden sie nur kurzzeitig zurückgeholt. Sie starben ja irgendwann auch wieder. Die Auferstehung Jesu war aber keine, nennen wir es, Wiederbelebung für ein paar Jahre, die letztlich nur den Tod hinausschiebt, sondern die vollständige Überwindung des Todes. Durch seine Auferstehung hat Jesus dem Tod die Macht genommen und die Herrschaft über den Menschen entrissen. Paulus schreibt es in Römer 6, Vers 9. Christus, aus den Toten auferweckt, stirbt nicht mehr. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Die Auferstehung Jesu aus den Toten ist nicht nur eine Wiederlebendigmachung, sie ist ein Eintritt in eine neue Existenz, in eine ganz neue Existenzweise, der Tod nichts mehr anhaben kann. Und das Schöne daran, das betrifft nicht nur ihn allein, sondern alle, die sich ihm anvertrauen und die durch den Glauben zu ihm gehören. Und das ist die Osterbotschaft an uns. So wie Gott an Christus gehandelt hat, so wird er auch an uns handeln. Ich möchte Ihnen hier zwei Verse ins Gedächtnis rufen, beide aus dem Johannesevangelium. In Johannes 14, 19 hatte Jesus gesagt, weil ich lebe, werdet auch ihr, und gemeint sind die Jünger, werdet auch ihr leben. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und der andere, Johannes 11, Vers 25, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. In der und durch die Auferstehung legt Christus selbst das Fundament für eine tragfähige Hoffnung. Und Gott selbst verbirgt sich dafür, dass das eintritt, was er verheißen hat, auch durch den Mund Jesu. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, hatte Jesus gesagt. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder, und nur dann macht das Ganze Sinn, und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Johannes 14, Vers 2. Weil Jesus auferstanden ist, haben wir eine Zukunft. Oder wie Hans-Joachim Eckstein es ausdrückt, wo wir herkommen, sind wir gewollt, und wo wir hingehen, da werden wir erwartet. Der das im Glauben erlebt, für den beginnt das ewige Leben, schon hier und jetzt. Wenn aber die Auferstehung Jesu so bedeutend ist, dann drängt sich einem doch die Frage auf, warum zeigt er sich nicht allen, sondern nur denen, die schon vor der Kreuzigung an ihn geglaubt haben? Das würde den Glauben doch wesentlich erleichtern, wenn Jesus hier oder da mal erscheinen würde. Aus den anderen Berichten der Bibel wissen wir, dass, so wie Josef Ratzinger es sagt, es das Geheimnis Gottes ist, dass er leise handelt. Dass es das Geheimnis Gottes ist, dass er leise handelt. Nein, er poltert nicht hinein in die Weltgeschichte, nicht in Rom im Zentrum, sondern er kommt als unscheinbares Baby irgendwo in Judäa am Rand der römischen Welt, in einer Provinz, hier auf die Welt. Ja, und Jesus vergleicht das Reich Gottes mit ein wenig Sauerteig, das irgendwann den ganzen Teig durchsäuert. Mit einem winzigen Samenkorn, das aufgeht und zu einem Baum wird, in dem die Vögel nisten können und Heimat finden. Und mit einer Frucht, die im Dunkel über Nacht leise heranwächst, ohne dass der Bauer etwas tun muss. Gott weiß schon, dass ein spektakulärer Auftritt vor Herodes, vor Pilatus, vor Kaiphas oder auch vor uns zwar eine kurze Euphorie auslösen kann, dass dadurch aber niemals dauerhaft Herzen verändert werden. Das mag der eine Grund sein. Der andere Grund besteht vermutlich darin, dass ein realistisches Bild, eine wirklichkeitsnahe Vorstellung von Gott nur dort möglich ist, wo der Gekreuzigte und der Auferstandene zusammen gedacht und zusammen gesehen werden. Der Auferstandene ist ohne den Gekreuzigten ebenso wenig denkbar wie der Gekreuzigte ohne den Auferstandenen. Nur beides zusammen lässt erahnen, wer Gott und wie Gott wirklich ist. Und deshalb zeigt sich der Auferstandene mit Ausnahme von Paulus nur denen, die ihn auch als Gekreuzigten gekannt haben. Aber was ist denn, wenn ich trotz alledem nicht an die Auferstehung glauben kann? Und es gibt Menschen, die gerne dran glauben möchten und es irgendwie nicht schaffen. Viele Menschen kommen nicht zum Glauben, weil sie Glauben als etwas betrachten, was sie aus sich heraus produzieren müssen. Aber Glaube ist ein Geschenk und es bedarf dazu des Heiligen Geistes, dass er entsteht. Wer glauben will, der muss bereit sein, sich beschenken zu lassen. Keiner der Auferstehungszeugen hat von sich aus den Auferstandenen gesucht und gefunden. Aber sie alle haben sich finden lassen von dem, der uns kennt und der genau weiß, wie und wo und wann er uns am besten begegnet und anspricht. Und genau das machen diese doch vielen Berichte mit den Begegnungen mit dem Auferstandenen in den Evangelien und auch in der Apostelgeschichte deutlich, als er Paulus erscheint, dass es eben kein Schema gibt, sondern Christus mit jedem individuell umgeht. Er begegnet einer Maria anders als einem Thomas, einem Simon Petrus anders als einem Saul von Tarsus. Dass Christus auferstanden ist, kann man nicht beweisen. Aber man kann es erleben. Aber eben nur, indem man sich auf das Wagnis des Glaubens und der Begegnung mit dem Auferstandenen einlässt. In Offenbarung 3, Vers 20 heißt es: Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Diese Einladung Jesu gilt nicht nur der Gemeinde von Laodicea. Sie gilt jedem Einzelnen von uns, sie gilt Ihnen, sie gilt mir und sie gilt hier und heute. Wäre dieser Ostersonntag 2020 nicht ein guter Anlass, die Tür zu öffnen? Ich wünsche euch und Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest.